Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von unserer Executive Podcast 959. Wie jedes Mal mit großer Begeisterung haben wir wieder mal spannende Besuch hier im Studio. Heute sprechen wir wieder über Resilienz aus einem ganz anderen Blickwinkel und das wäre das, was einige von uns wahrscheinlich unter Cradle to Cradle kennen und es gibt noch eine andere Begrifflichkeit dazu. Gleich mehr dazu. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen nochmal von meiner Seite. Mein Name ist Jeppe Haug-Knussen. Ich freue mich hier heute Dr. Christoph Sokop begrüßen zu dürfen. Da kann was ganz Außergewöhnliches. Wir kennen uns sehr lange und er hat einen Weg eingeschlagen, von dem ich ihn nur bewundern kann. Wir werden heute über das Thema Kreislaufwirtschaft sprechen. Also dieses Wort kenne ich noch nicht, aber jetzt lasse ich erstmal Christoph zu Wort kommen. Herzlich willkommen nochmal, Christoph. Erzähl mal einfach mal ein bisschen, wer du bist und was du so machst und was, dass wir uns mal so verbal oder sagen wir mal audiotechnisch kennenlernen können.
Zunächst mal herzlichen Dank für die Einladung, Jeppe. Ich freue mich, dass wir heute sprechen können miteinander. Ich bin heute als Leiter des Beratungszentrums, Steinbeis Beratungszentrum Circular Economy, tätig, berate da mittelständische Unternehmen bei ihrem Einstieg in Sachen Kreislaufwirtschaft und habe, weil mir das Thema auch ein Anliegen ist, persönlich, nebenbei noch ein Think Tank, den nenne ich Materialkreislauf, Studie für Material- und Kreislaufwirtschaft. Da geht es eher um Aktionen, die das Thema Kreislaufwirtschaft in die breitere Öffentlichkeit bringen. Da arbeite ich mit Schülern, genauso wie mit Erwachsenen, die einfach mal ganz niedrigschwellig die Ideen der Kreislaufwirtschaft kennenlernen können.
Wir haben uns ja natürlich jetzt auch vor dieses Audio-Podcast ein bisschen unterhalten. Und ich muss ja so geben, also obwohl wir sehr viel damit zu tun haben oder beziehungsweise sehr viel in die gleiche Richtung gehen, ich glaube, wir müssen für die Allgemeinheit dass die Begrifflichkeit Kreislaufwirtschaft so ein bisschen festigen, dass wir auch verstehen, worüber sprechen wir denn heute so ganz genau.
Also es ist tatsächlich so, dass in Deutschland die meisten eher den Begriff Cradle to Cradle kennen, das schätzt du, glaube ich, ganz richtig ein. Wenn man Kreislaufwirtschaft mal definieren müsste und das möglichst einfach, dann kann man sagen, Kreislaufwirtschaft ist eigentlich Mehrweg. Wir haben heute eine Wirtschaftsform, da üblicherweise auf Englisch wird es gern gesagt, take, make, use, waste. Dann nehmen wir Dinge aus der Erde, machen was draus, nutzen es eine bestimmte Zeit, bis die Dinge kaputt gehen und dann schmeißen wir sie fort. Wir stellen ja fest auf dieser Erde langsam, there is no away, also es gibt kein Fortschmeißen, weil die Dinge wiederkommen, als Mikroplastik im Meer, als giftige Dämpfe, die irgendwo aufsteigen, als CO2 in der Luft, aber das ist unsere heutige Wirtschaftsweise. Und die Kreislaufwirtschaft versucht genau da anzusetzen und das ein Stück weit anders anzugehen, indem sie eben von vornherein schon fragt bei der Entstehung der Produkte, was ist eigentlich die Idee, die ich am Ende der Nutzung des Produktes damit habe?
Das ist genau so ein Punkt, wo wir sehr nah aneinander sind. Also wir kommen ja sicherlich nicht so auf diese Ebenen rein, in das, was wir denken. Aber mir ist es eben wichtig, dann zu verstehen, was passiert danach. Also was passiert am Ende von das, was wir jetzt gerade machen. Und eine Sache, was mir ehrlicherweise so nachts ein bisschen schlaflos lassen können, das wäre diese Erkenntnis, kannst du vielleicht ein bisschen qualifizieren für uns. Es heißt immer, nach 200 Tage Betrieb im Jahr, da haben wir unsere Ressourcen auf diese Erdball schon verbraucht und danach zehren wir quasi an die Vorräte.
Ja, es ist eigentlich sogar ein bisschen drastischer. Also wenn wir uns Deutschland oder Zentraleuropa anschauen, brauchen wir für die Art und Weise, wie wir heute wirtschaften, ungefähr drei Erden.
Wir haben dreimal mehr als eigentlich vor Ressourcen da.
Völlig richtig, ja. Wovon du sprichst, das ist ja der sogenannte Earth Overshoot Day. Da geht es nur um die nachhaltigen Ressourcen, also die nachwachsenden Ressourcen.
Aber die werden sogar mehr als verbraucht.
Die werden mehr als verbraucht. Da sind wir wirklich irgendwo im August. Dieses Jahr war es ein bisschen später als das Jahr zuvor, aufgrund von Corona. Wenn wir aber alles anschauen, dann haben wir pro Kopf, die ganz genaue Zahl habe ich jetzt nicht im Sinn, aber in etwa 40 Tonnen Materialverbrauch, die jeder Deutsche einfach konsumiert, rechnerisch.
Okay.
Und das addiert sich auf zu in etwa drei Erden, die wir brauchen.
Okay. Jetzt haben wir ja nur 9 Minuten 59 Sekunden in diesem kuscheligen kleinen Audio-Podcast. Deswegen, ich würde gerne mal zwei, drei Stationen relativ kurz anfassen. Das soll ja als Anregung gelten hier, dass ihr da draußen, die uns zuhört, vielleicht mal sagen, boah, das ist echt interessant, das Link unten drunter hier irgendwo von Christoph mal anzuklicken und mal ein bisschen mehr in diese Materie reinzulesen, weil ich glaube, das Thema an sich ist abendfüllend oder beziehungsweise lebensfüllend.
Ja, Tage drüber reden, da kann man ganzes Berufsleben damit verbringen.
Gibt es ein, zwei gute Beispiele, wo wir vielleicht mal kurz drüber reden können, beziehungsweise ich würde auch gerne verstehen, wenn ich jetzt als Unternehmer sage, boah, das wäre interessant, was kann ich denn Wie kann ich das Thema dann anpacken? Zum guten Beispiel, da würde ich vielleicht dich bitten, nochmal ganz kurz, ich habe gesehen, du hast gepostet irgendwann mal, IKEA machen da was. Was war das genau, was die machen und wieso ist es ein gutes Beispiel?
Naja, IKEA hat sich vorgenommen, bis 2030 den eigenen Konzern, den eigenen Laden wirklich auf Kreislaufwirtschaft umgestellt zu haben. Das ist ein ziemlich mächtiges Statement. Ich glaube auch nicht,
dass die schon... Du hast zweimal aufgebaut?
Bitte?
Billy wird mehr als zweimal aufgebaut.
Billy wird mehr als zweimal aufgebaut. Oder okay. Zumindest dann, du kannst ja, das ist vielleicht nur wichtig, nicht nur Produkte wieder nutzen, du kannst ja auch Bestandteile in Produkten wieder nutzen. Also du könntest auch das Sperrholz nehmen, schreddern, neu mit Kleber verrühren und daraus neue Möbel bauen. Ne? Ich behaupte mir und bin relativ sicher, dass die heute noch nicht genau wissen, wie sie das schaffen bis 2030, aber die haben da echte Absichten.
Gut, aber das geht ja nicht darum, immer so wissen, das geht darum, um ein Zeichen zu setzen, um weiterzukommen. Und das ist ja das, das ist ja dann auch in deinen Beratungssituationen oder in eine Beratungssituation, wo man überhaupt die Berührung, das ist Berührungsfeld mit Kreislaufwirtschaft für das Unternehmen eigen machen möchte, weil wir haben ja sicherlich allesamt irgendwo Vision, wo steht, wir wollen da weiterkommen, aber wir verstehen das noch nicht. Und deswegen würde ich vielleicht Beratung von eurer Seite in Anspruch nehmen, was macht man denn da? Wie sieht denn sowas aus, wenn ich sage, jetzt als Unternehmer, ich brauche jetzt ein bisschen Unterstützung, um da weiterzukommen. Wie sieht denn sowas aus?
Naja, der einfachste Einstieg ist eigentlich, was ich zirkulären Prüfstand nenne. Da nehmen wir einfach ein Produkt des Unternehmens, mit dem wir arbeiten. Idealerweise ein Standardprodukt.
Also eine S-Klasse.
Bitte?
Eine S-Klasse.
Zum Beispiel die S-Klasse, genau, bei Daimler. Stellen die, das ist dann ein bisschen schwer, da brauchen wir eine Hubbühne dafür, okay, auf den zirkulären Prüfstand und schauen die aus verschiedenen Seiten an bezüglich Kreislaufpotenzialen. Wir überlegen zum Beispiel, ist das Produkt reparierbar? Oft sind die Produkte nicht reparierbar konstruiert heute. Wir haben ja so ein Thema wie geplante Obsoleszenz, das kennen viele, was ja ursprünglich mal ein Konzept war, um Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Ne? Ja. Wenn die Dinge kaputt gehen, müssen die Leute mehr kaufen, dadurch wächst die Wirtschaft. Ja. Bei der Kreislaufwirtschaft geht es ja um andere Dinge. Da versuchen wir, Dinge reparierbar zu bekommen, reparierbar zu halten und darüber letztendlich auch Ertrag zu generieren.
Ja, genau. Also es war so ein Thema, was wir eingangs also vor unserer Audio-Podcast auch darüber gesprochen haben. Ich bin ja so ein Jahrgang 64, ich glaube, du bist 70. Ja. Jetzt wissen ihr das auch noch, wie alt wir sind. Wir sind nicht mehr reparierbar. Aber ich habe mich immer darüber geärgert, dass extrem viele Produkte, die wir kaufen, wir können uns noch daran erinnern, wie viel wir dafür bezahlt haben, wenn wir sie dann unreparierbar wieder wegschmeißen müssen. Das ist ja eine völlig falsche Richtung. Also ich liebe es ja, mir mit guten Sachen zu umgeben, die dann auch repariert werden können oder sagen wir zumindest mal eine Maintenance oder eine Pflege in irgendeiner Form bekommen können, dass sie weiterleben. Solche Aspekte kann man dann auch in so eine Beratungssession, also weil, okay, Circular Prüfstand habe ich verstanden und danach kommt dann Empfehlungen von eurer Seite. Was kann man machen, was soll man lassen?
Genau, wo stecken Potenziale drin, wie viel Aufwand ist es auch, die zu realisieren, wie schnell geht das, ne? Kurz- und mittelfristig.
Das müssen wir so ein bisschen aus dem Fenster lehnen. Haben das Management da draußen verstanden, dass es jetzt wichtig ist, trotz jetzt Pandemie und was weiß ich, alle Widerstände, das noch da ganz ernst aufzunehmen? Hat man noch verstanden, dass man langfristig extrem vernünftig wirtschaftlich damit arbeiten kann, wenn man das in den Griff hat?
Du, das ist sehr unterschiedlich, erlebe ich zumindest so. Was ich sehr oft höre ist, Herr Sukup, wir müssen da eh was machen, weil unsere Mitarbeiter fragen uns danach, wo ist unser Beitrag zu einer nachhaltigen Welt? Ja. Und das ist gerade bei Mittelständlern, mit denen ich sehr viel arbeite, etwas, was ankommt und was sitzt, wenn die Mitarbeiter danach fragen. Das heißt, da ist eine gewisse Bereitschaft da, aber es ist natürlich sehr unterschiedlich, wie Unternehmen gerade in der Krise mit der Krise umgehen, in der Krise auch dastehen. Und da gibt es einerseits eine große Bereitschaft und bei anderen auch eine sehr, sehr große Zurückhaltung, überhaupt jetzt was Neues und Zukunftsthemen anzugehen.
Ja, aber es ist nicht eigentlich immer so. Das ist halt nur die Krise verstärkt, diese Reaktionen vielleicht ein bisschen mehr. Weil wir merken ja, es ist sehr häufig die Unternehmen, mit denen wir jetzt auch durch die Krise gearbeitet haben, die allesamt sind ja irgendwie so ein bisschen getroffen. Aber die jetzt tatsächlich auch trotz Krise tatsächlich versuchen, neue Horizonten für sich aufwendig zu machen oder zu finden, das sind normalerweise schon die Branchenführer. Das sind die auf jeden Fall auch mal diese und auch die nächste Krise überleben werden. Mhm. Ich meine damit, ich glaube eigentlich schon, dass es wichtig und auch notwendig ist, zu verstehen, dass ich ja, wenn ich Kreislaufwirtschaft betreibe in meinem Unternehmen, dann habe ich auch so mein Branding extrem viel getan. Ich kriege dadurch bessere Mitarbeiter, vielleicht auch engagiertere Mitarbeiter. Ich gebe ja die Gesellschaft ein bisschen was zurück.
Das ist tatsächlich der Punkt. Also gerade jetzt, wenn du jetzt dich bewegst, dann bist du natürlich bei einer der Ersten und kannst es kommunikativ sehr gut verwerten. Und dein Stichwort ist ja Resilienz. Es macht dich natürlich auch resilienter, wenn du Kreisläufe bedienst und dich aus den Kreisläufen immer wieder bedienst, zum Beispiel idealerweise aus den Rückflüssen deiner eigenen Produkte, die das Material holst, dann bist du natürlich viel, viel resilienter, als wenn du an Lieferketten dranhängst, die irgendwo im hintersten Asien beginnen und zum Beispiel durch eine Krise, wie wir sie jetzt gerade erleben, auch betroffen sein können und eingeschränkt sein können.
Gibt es irgendwelche Branchen, die man jetzt nicht betrachten kann? Also ich versuche gerade mal gedanklich irgendwie zu überlegen, kann man auch Kreislaufwirtschaft für medizinische Produkte machen?
Ja, natürlich. Das Potenzial sogar sehr groß, weil da ja alles heute weggeschmissen wird. Einmal verwendet und weggeschmissen.
Okay. Und was ist dann, gibt es auch dann, das wäre vielleicht mal so am Ende ein recht interessanter Gedanke in der Richtung, so disruptive, weil ich würde jetzt sagen, wenn du jetzt reinkommst mit einem ganz scharfes Messer da durchschneidest, pass auf, das taugt gar nicht, weil das ist tödlich für unsere Umwelt, was weiß ich alles. Also das ist auf jeden Fall nicht brauchbar. Kann es so hart werden, dass wir dadurch auch komplette Dienstleistungen oder Produktzweige einstampfen müssen und dann ersetzen, also disruptive ersetzen durch andere Leistungen, einfach weil es in der gegenwärtigen Form nicht klappt? Lass uns nochmal, das ist nur scherzhaft, da dürfte uns niemand von Daimler verklagen, aber es könnte ja sein, wenn irgendjemand die S-Klasse anschaut, die sagen, wow, das klappt jetzt gar nicht, das ist völlig unbrauchbar, das Teil. Das passiert sicher nicht, das war nur ein bildliches Beispiel, aber kann es als disruptive Reaktion vorgestellt werden? Eigentlich schon, oder?
Ja und nein, würde ich sagen. Also ich glaube, was disruptive ist, das ist das Denken. Ja? Also dass du eben wirklich anfängst, wie beim Schachspielen, dass du vorne schon weißt, was ist eigentlich der übernächste Zug. Also nicht der nächste Zug, den ich mache, sondern der übernächste Zug, wenn die S-Klasse irgendwann wieder auf meinen Hof kommt. Und da bist du dann bei Modellen, die vielleicht nicht mehr im Verkauf landen, sondern in einem Car-as-a-Service-Produkt. Hm. Also du verkaufst dann nicht mehr das Auto als solches, sondern die Dienstleistung der Mobilität und bleibst aber als Hersteller auch der Eigner dieses Produkts, das du wieder zurücknimmst, wo du Materialien wieder entnimmst, wie bei einer Mine, um sie dann wieder in neue Autos zu schleusen. Und Renault zum Beispiel macht das ein Stück weit heute schon. Also ich glaube, dass das, ich würde mal zunächst mit der Haltung rangehen, es ist alles möglich, ich muss es nur disruptiv genug denken.
Also das heißt, da haben wir, also jetzt können wir erstmal entkräftigen, also bei die Daimlers dieser Welt und alle anderen deutsch hergestellten Fahrzeuge ist es so, dass die kleinsten Teile, glaube ich, bis um 20 Gramm runter sind, ja sowieso gekennzeichnet mit das jeweilige Material, wo die herkommen. Also sie können auf jeden Fall zumindest mal großteilig recycelt werden. Ich glaube sogar, die Autohersteller müssen die Dinger zurücknehmen. Aber ja, ich wollte auch jetzt unsere Zuhörer jetzt grundsätzlich auch damit ein bisschen die Angst nehmen, dass wir dadurch irgendwie entdecken, dass wir gar nicht mehr funktionieren dürfen in der Form, wo wir unterwegs sind.
Das, glaube ich, kann man wirklich nehmen, die Angst. Manchmal ist es sicher damit verbunden, dass du zunächst mal über eine gewisse Rüttelstrecke musst, wenn du dein Geschäftsmodell von linear auf kreislaufförmig umstellst. Das wird nicht sofort von einem Tag auf den anderen tun. Da gilt es auch, eine gewisse Experimentierphase einzuplanen, die möglicherweise und wahrscheinlich sich auch irgendwo finanziell auswirkt für eine gewisse Zeit in so Umstellungsphasen, aber an sich, glaube ich, kann man die Angst, die muss man nicht haben, dass man da gewisse Dinge gar nicht mehr machen kann.
Gut, aber ich sage mal, gute Sachen, die brauchen ja immer einen gewissen Vorlauf und auch natürlich ein gewisses Investment. Wenn wir jetzt so ein, nehmen wir ein Beispiel so aus dem Raum, Maschinenhersteller, kleineren Mittelstand, die jetzt irgendwelche Metallteile herstellen oder was man so macht, biegt, lötet, schraubt. Wenn man so einen End-to-End-Prozess sich bei so einem Laden vorstellt, da kommt jetzt das junge, dynamische Management hinzu und die sagen, jetzt wollen wir das so richtig hundertprozentig machen. Wie lange dauert so ein Prozess, bis das durch ist? Sprechen wir über 3, 5 Jahren, bis man dann, also mit dem vorausgesetzt, dass deren Kunden wiederum auch das verstanden haben, das ist eine tolle Idee, damit zu machen.
Und damit gehen, ja.
Das gehört, der ganze Kreislauf gehört ja dazu, muss man ehrlicherweise auch sagen.
Ja, absolut. Du kannst in vielen Fällen, kannst du natürlich, es ist immer schick zu schauen, wie eng kann ich die Kreisläufe halten, was kann ich sozusagen als Unternehmen selber machen, kommst aber sehr oft und sehr schnell an Punkte, wo du andere Unternehmen dazu brauchst. Das ist völlig richtig. Und oft eben auch zum Beispiel deine Kunden, deine Lieferanten. Aber weil du fragst, wie lange dauert sowas, wenn du beim Produkt, beim Bestehenden bleibst und da einfach mal die Potenziale, die schon da sind, aus dem zirkulären Prüfstand, die wir ermitteln, hebst, das geht relativ schnell. Da kannst du innerhalb von einem Jahr die ersten Erfolge sehen. Vielleicht sogar schneller. Wenn du aber wirklich das Produkt, also Design for Circularity machst, dein Produkt umgestaltest, dann bist du sehr schnell, das wissen wir beide aus der Autobranche, da reden wir von Zyklen von 5 Jahren, in anderen Branchen geht es vielleicht schneller, aber auf jeden Fall haben wir da längere Zyklen, weil das Produkt erstmal so gestaltet werden muss, dass es hinten zum Beispiel demontierbar ist am Ende und du Teile der Bau, also Bauteile wiederverwenden kannst in den neuen Produkten.
Jetzt schaue ich einmal ganz kurz auf unsere Regie hin. Wie sieht die Uhr aus?
Hoffnungslos über der Zeit.
Hoffnungslos über die Zeit. Und dann würde ich sagen, hier am Ende, das würde ich mal kurz mal sagen, weil uns immer wieder die Frage gestellt werden, wo kommen wir denn eigentlich her? Christoph und ich, wir kennen uns von den Zeiten, als damals Smart noch ein komplett neues Produkt war, das eigentlich niemand gekannt haben.
Das ist richtig.
Wir haben eine Schleife durch die Wirtschaft und die Gesellschaft gezogen in der Zeit. Christoph, für deine Gedanken und deinen Input für heute erstmal herzlichen Dank. Wir entschuldigen uns schon mal offiziell dafür, dass wir ein paar Minuten mehr gebraucht haben. Aber ich denke, das Thema ist unschlagbar wichtig und auch super interessant.
Ich habe mich gerade erst warm gelaufen. Ich würde gerne noch länger drüber reden, aber das gibt das Format nicht her.
Also dann nochmal die Einladung an euch da draußen, wenn ihr denkt, das ist eine spannende Sache, dass wir mehr darüber hören möchten. Wir haben ja noch das Format vorbereitet, es nennt sich XXL und, oder Extended war das, sorry, das war Versprecher. Das längere Format nennt sich Extended. Und da haben wir vorausgesetzt, dass eine gehörige Nummer an unsere Zuschauer meint, dass es ein Thema ist, dass wir uns länger darüber unterhalten werden. Werden wir das gerne anbieten. Dann machen wir dann wahrscheinlich dann am Anfang von neuen Jahr, wird es dann nächste offene Spot. Da können wir dann eine Stunde oder sonst irgendwie länger über das Thema sprechen. Wir merken ja allesamt, dass es spannend ist. Also wir haben uns auf jeden Fall in Zeit und so weiter vergessen. Nochmal Dr. Christoph Sokop, guck gerne seine Vita und die Links und was weiß ich, was wir alles hier unten drunter einblenden werden an. Ein sehr spannender Zeitgenosse. Und Christoph, dir vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du dich hier bewegst hast und diesen wunderschönen Montagmorgen in Stuttgart. Das hier, was wir jetzt hören, das werden wir... Wenn ihr das da draußen hört, es ist Donnerstag oder Freitag, habe ich gehört. Also wir müssen ein bisschen schneiden. Und bis dahin, dir vielen Dank nochmal, Christoph. Euch vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis recht bald wieder.
Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht.
Gerne.